Willkommen zurück bei Seldomly Asked Questions. Wir freuen uns heute wieder, der Philosoph im Studio Max und der Psychologe im Studio, nämlich ich, Adrian, zu sein und ein neues, interessantes Thema zu besprechen. Dabei geht es um Blasenphänomene, um Veganismus, also große Themen in der heutigen Zeit. Und wir haben da ein bisschen komplexere psychologische Hintergründe, aber die werden wir später noch erklären in aller Ruhe und Ausführlichkeit. Jetzt aber erstmal heiße ich dich, Max, im Studio willkommen. Wie geht's dir diese Woche?
Gut, danke. Ja, wir stellen normalerweise Fragen aus Philosophie und Psychologie und der Gesellschaft und beleuchten die aus geisteswissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Sicht. Filterblasenphänomene, Bubblephänomene werden wir heute besprechen. Ich bin echt gespannt auf diese Folge. Von mir werdet ihr heute aus der Philosophie der Geschichte erfahren, was Weltgeist bedeutet. Aber bevor wir mit unserem Thema von heute anfangen, besprechen wir wie immer noch die Seldomly Asked Unrelated Question, die Sau-Question, die nichts mit dem Thema zu tun hat. Und es ist heute eigentlich nicht so eine übliche Frage, sondern es ist ein Spiel, ein TikTok-Trend, ein gern gesehenes Familien-Abendbeschäftigung am Wochenende.
Ich wollte gerade sagen, es gab es auch schon vor TikTok, oder?
Ja, ich meine, es gab auch Tänze schon vor TikTok, aber sie waren nicht ganz so peinlich. Ja. wir spielen zwei Wahrheiten, eine Lüge. Ich habe mir zwei wahre Sätze über mich ausgedacht, oder eben nicht ausgedacht, sondern festgestellt und eine Lüge ausgedacht und du musst rausfinden, was es ist. Mhm. Und dann bist du dran. Aber willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Ja, ich kann beides gerne zuerst machen. Also mir ist das ganz gleich.
Also komm, sag mal deins.
Ich habe aus der Musikwelt zwei Wahrheiten und eine Lüge mitgebracht.
Ah, nicht mal über dich?
Doch, also, über mich. Ja.
Einfach random so Facts getestet. Pubquiz mit Adrian.
Kurt Cobain ist heute 55 Jahre alt.
Nein.
Ich habe aus der Musikwelt zwei Wahrheiten und eine Lüge mitgebracht, also schon aus meinem Leben, aber die haben alle mit Musik zu tun und auch mit Musik, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Und zwar Nummer eins ist, ich habe mal mit The Offspring ein Bier getrunken. Nummer zwei ist, ich habe mal ein Mitglied der Ramones interviewt. Und Nummer drei ist, ich war mal bei Farin Urlaub, dem Sänger von den Ärzten, zu Hause.
Ah, nicht schlecht. Adrian hat mir natürlich schon in seinem Leben von früheren Eskapaden erzählt. Ich weiß, dass du mal mit The Offspring auf Tour warst, so mehr oder weniger. Deshalb würde ich da mal sagen, das ist wahr. Aber ich glaube, du musst noch nicht antworten. Du kannst erst am Schluss antworten.
Okay, ja.
Da würde ich mal sagen, es ist wahr. Du hast ein Mitglied der Ramones interviewt. Das könnte auch wahr sein. Adrian ist ein Podcast-Pionier und hat schon, was den Punk betrifft, viele interessante Feststellungen online gemacht, die man vielleicht auch noch hören kann. Ja. Aber auf jeden Fall, ein Interview mit den Ramones halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Ich sage, das ist wahr. Und das macht dann das Zuhause von Farin Urlaub zu einer Lüge. Vor allem, ich muss ehrlich sagen, Zuhause und Urlaub ist mir irgendwie psychologisch zu assoziativ. Deshalb könnte es auch gelogen sein. Ein weiterer Grund.
Ja, du hast das sehr gut gemacht. Also das ist korrekt. Ich habe da bewusst eine Fährte gelegt, weil ich dachte, die Ramones sind so eine alte Band. Das wäre sehr unwahrscheinlich, dass jemand in meinem Alter dann noch mit denen interagiert hat. Aber es war tatsächlich CJ Ramone, der 1994 bei denen, glaube ich, erst beigetreten ist. Aber auf jeden Fall hat er relativ spät in der Bandgeschichte mit denen gespielt und ist dementsprechend auch noch jünger. Und den habe ich damals für meinen Punk-Podcast interviewt. Und ja, mit The Offspring habe ich, wie du schon erzählt hast, mal auf Tour ein Bier getrunken. Das war auch ziemlich spannend und spaßig. Und bei Farin Urlaub zu Hause gewesen, das ja macht eigentlich schon Sinn, weil ich habe...
Es wäre einfach geil, wenn du jetzt gesagt hättest, und bei Farin Urlaub war ich eigentlich auch zu Hause.
Also genau, vielleicht drei Wahrheiten.
Ich wollte einfach erzählen.
Ich kann nicht lügen. Genau, nein, Farin Urlaub, der hat tatsächlich mal nicht so weit von mir entfernt gewohnt oder zumindest ein großes Haus gehabt, aber da war ich nie zu Hause. Ich bin nur mit dem Rennrad draußen vorbeigefahren. Ich habe so ein bisschen, das war eine sehr große Hecke Und man hat manchmal, also man hat das Haus ein bisschen gesehen hinter der Hecke, aber ich war nie drin.
Ich stelle mir so vor, wie du nach der Tour nach Hause kommst, du bist total kaputt, musst erstmal auskatern, chillen, denkst, komm jetzt einfach mal in meinem Haus in Norddeutschland vermutlich, und dann kommt einfach so ein Creep mit Radlerhosen so durch die Hecke durch.
Genau, dann fahren einfach so Menschen bei dir vorbei vor der Haustür und schauen so. Fahrt so extra langsam, so mit 10 km/h.
Diese Simpsons-Stelle, das gibt's auch als GIF, wie Homer so rückwärts, genau, in der Hecke verschwindet, und ich stelle es mir einfach so umgekehrt vor.
Das war ich.
Wie du so durch die Hecke kommst.
Genau.
Hallo, ich bin ein Riesenfan. Okay, gut, das war einfach.
Ja, jetzt wird es eine Stufe schwieriger, nehme ich an.
So einfach werde ich es hier nicht machen. Mhm. Zwei Dinge, die ich dir jetzt vorlesen werde, sind wahr. Mhm. Und eines davon ist eine Lüge. Ich esse beim Brokkoli-Kochen immer ein Stück roh, bevor ich das ins Wasser tue. Das zweite ist, ich habe verteilt über circa 25 Oberkörpertrainings den ganzen dritten Herr der Ringe zwischen den Sets geguckt auf meinem Handy. Und das dritte, also Return of the King,
ja, okay,
für die Fans wollte ich nur kurz. Ja. Und das dritte ist, wenn ich ins Gym gehe oder irgendwo sonst hin, wo ich Musik höre, zum Beispiel Konzerte, höre ich oft davor noch ABBA oder irgendeinen anderen Pop, damit Metal nachher so richtig kickt. Also erste Brokkoli, zweites Herr der Ringe beim Training und drittes Gym und ABBA oder Konzert und ABBA.
Ja, das ist auch, ich glaube, es ist auch das dritte. Ich habe mir beim Brokkoli so gedacht, ja, das kann ich mir vorstellen, würde ich auch machen vielleicht, wenn ich so ein bisschen crazy wäre wie Max.
Was soll das denn heißen? Ich bin einfach gesund.
Genau. Nein, es ist auch gesünder, den Brokkoli vorher zu essen, als eben gekocht. Die ganzen Nährstoffe
raus. Eigentlich esse ich den ganzen Brokkoli vorher und koche nachher einfach noch Wasser fürs Gefühl.
Genau. Und das mit dem Herr der Ringe, also ich weiß, du gehst sehr viel ins Fitnessstudio, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du einfach so zum Spaß mal so auf dem Handy dazwischen was guckst in den Pausen. Ich meine, ich weiß, dass du gerne die Synopsis liest zu einem Film. Ich weiß nicht, ob du dann so einen Film einfach noch gucken würdest. Aber nein, bei Herr der Ringe kann ich mir das schon vorstellen. Das ist vor allem so ein, glaube ich, auch so ein Motivationsfilm, oder? Da bekommst du irgendwie Energie fürs Gewichteheben.
Ich schreie dann so mit für Frodo.
Genau. Für Gondor.
Genau. Also du sagst, das dritte ist die Lüge.
Ja, ich glaube.
Das ist falsch.
Ah.
Ich würde nie beim Training Filme gucken, weil das ist irgendwie, dann wäre ich zu unkonzentriert. Hm. Ich beantworte schon zu oft WhatsApp oder so. Das ist eigentlich schon nervig. Es gibt Freunde von mir, die sagen, wenn ich ihnen schreibe, bist du wieder im Gym, weil sie einfach wissen, dass ich dann vor allem Zeit habe für sowas.
Ja, deswegen, ich dachte ja, du guckst vielleicht einen Film, um einfach sowas Konstantes zu haben, was dich nicht zu sehr ablenkt, wo du einfach so immer so Schnipsel schauen kannst, was auch nicht so kurzatmig ist, sondern so langatmig, dass du eigentlich dann immer gut zwischendurch pausieren kannst.
Ja, also hätte sein können. Also es gibt Leute, die das machen. Ich sehe oft, also nicht Herr der Ringe, das ist schon geil. Vor allem, es wäre auch der schlimmste Film zum auf dem Handy so nebenbei gucken.
Ja, stimmt.
Dann außerdem, also ich meine, ich will jetzt nicht deine Entscheidung schmälern, es war nicht einfach, es war alles ziemlich dumm, aber ich esse sehr gern Brokkoli roh. Es hat so eine gewisse Schärfe, die ich einfach mag. Außerdem habe ich irgendwo mal gelesen, dass es roh gesund sein soll. Und seitdem denke ich immer so, ich möchte nicht ein Brokkoli roh essen, aber ich will diesen Effekt, und dann esse ich einfach ein Stück und den Rest koche ich durch, bis es nur so Matsch ist.
Hm. Ja, nein, Brokkoli ist gut, gesund.
Aber was eben das betrifft, was du als Lüge bezeichnet hast, ich mag das, also ich höre auch viel Popmusik, und ich mag das eigentlich, das so kontrastieren mit dann so Musik, die ein bisschen härter ist, die ich früher vor allem gehört habe, und das ist eigentlich das, was mich mehr motiviert, beim Training zum Beispiel, aber auch bei anderen Sachen, wenn ich feiern gehe und so, und dann mag ich es einfach, das noch mehr zu pushen. Weißt du, wenn du das schon so gewohnt bist, weil du das immer machst, dann kickt es einfach nicht so, als wenn du vorher einfach Dancing Queen gehört hast.
Ja, das stimmt. Ich finde aber, also ich höre sie fast nie, aber ich finde sie nicht schlecht. Ich würde, glaube ich, eher sowas, ich weiß nicht, sowas hören, was so richtig Aggressionen in mir hervorruft, was dieses Katharsisbedürfnis dann weckt. So diese ganzen Songs, die ich jeden Tag in meinem Leben als Kind im Radio auf der Autofahrt gehört habe, weil das Radio immer das Gleiche gespielt hat. Sowas wie R.E.M. Losing My Religion oder sowas. So diese Songs.
Richtig gutes Beispiel.
Die dir einfach so zum Ohr raushängen.
Ich dachte zuerst, du sagst etwas, was mich aggressiv macht. Also du wirst den Metal zuerst hören und nachher aber beim Training.
Das ist ja gerade das Ding. Mein Hirn funktioniert andersrum.
Ich habe das Gefühl, so diese Metal-Szene, also ich möchte niemand hier beleidigen oder so, aber beleidigen ist das falsche Wort. Ich möchte jetzt niemand irgendwie vor den Kopf stoßen, aber ich habe den Eindruck, Metal ist einfach langsam tot irgendwie. Es gibt schon immer noch neue Bands, aber es hat sich irgendwie ausgespielt. Also ich mag es mega gerne, ich höre auch noch extrem viel Metal und Punk, aber irgendwie habe ich den Eindruck, es ist langsam durch. Mhm. Und hier die Überleitung zur heutigen Folge. Ich frage mich eben, ob mir das auch nur so vorkommt, weil ich nicht mehr in dieser Jugendkultur bin, wo das halt richtig abgeht und abgefeiert wird und wo man noch an alle Konzerte geht. Vielleicht kenne ich einfach keinen neuen Metal mehr und keinen neuen Punk. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Wie verhalten sich Bubble-Phänomene oder auch individuelles Erleben von einem Phänomen zur Weltgeschichte, zur Entwicklung von unserer Gesellschaft? Und dazu haben wir die catchy SAQ.
Ist Veganismus ein Bubble-Phänomen?
Heute bei Seldom Asked Questions. Bubble-Phänomene.
Ich bin zurück im SAQ-Studio. Adrian holt gerade Nicole. Wir trinken Pisco und sind schon fast voll.
Ja, wir reden über Veganismus als Beispiel für dieses Phänomen von Filterblasen und dem Empfinden von Zeitgeist, von gesellschaftlichen Veränderungen. Und da dachte ich persönlich an Veganismus, weil das ist ein Riesenthema in den letzten Jahren. Das ist ein Reizthema, da reden Menschen sehr gerne drüber, habe ich das Gefühl, weil sie viel darüber reden. Und ja.
Nicht nur Veganer und Veganerinnen, um da klar zu sein, es wird generell einfach viel drüber geredet. Und ich habe auch das Gefühl, dieser Witz ist ein bisschen gekippt. In letzter Zeit, immer wenn das Thema aufkommt, höre ich vor allem nicht Veganer und Veganerinnen über das Thema reden. Mhm. Also vor allem so sekundär, also dass sie dann mir erzählen, wie oft das Veganer drüber reden. Und ich denke, du redest doch gerade drüber.
Genau. Es ist auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, so etwas geworden, wo man das Gefühl hat, da wird es ein bisschen überthematisiert vielleicht. Ich habe schon, wann war das, 2012 oder, nee, 2014, als ich im Radsportclub war, hatte ich einen veganen Teamkollegen und der war super nett und hat auch nicht viel darüber geredet. Aber da dachte ich mir schon so, wow, das ist ja krass. Wie kann der das schaffen, so vegan zu leben?
Genau, das ist ja die Frage. Wie hat sich das entwickelt? Ist das nur ein persönliches Gefühl, ein individuelles Gefühl deiner Bubble, dass das zum Beispiel immer mehr geworden ist oder immer weniger wird? Könnte ja auch sein. Und spiegeln sich diese Bubble-Phänomene irgendwie in der Gesellschaft, beziehungsweise auch welchen Einfluss hat die individuelle Wahrnehmung von so einem Phänomen auf die Geschichte?
Da können wir einfach mal bei meinem persönlichen Beispiel bleiben, denn damals war es wirklich, glaube ich, so der einzige Veganer, den ich kannte. Und es hat dann einige Jahre gedauert, bis dann Veganismus plötzlich so in aller Munde war, gefühlt. Jetzt habe ich mir neulich gedacht, wie ist das eigentlich? Weil man kann natürlich auch einen falschen Eindruck haben von gesellschaftlichen Veränderungen, dass mir das einfach so ein bisschen überrepräsentiert wird, weil ich dann auch in meiner Filterblase mit Menschen, die ähnliche Einstellungen haben, die aus einem ähnlichen Hintergrund kommen, dass ich da auch so eine Überrepräsentierung von Veganern und Veganerinnen oder Vegetarierinnen und Vegetariern habe. Und ja, das ist eine interessante Frage. Inwieweit kann man als Mensch zur Veränderung der Menschheitsgeschichte wahrnehmen akkurat? Denn man hat natürlich ein extrem kurzes Leben, wenn man das mal so in Perspektive setzt mit der Menschheitsgeschichte, wo ja wirklich viel passiert. Und ja, wir werden da ein bisschen drauf zu sprechen kommen über die Geschichtsphilosophie.
Da kann ich mich gleich einklinken. Ich wollte schon darauf eingehen, nehmen wir Geschichte wahr, wäre auch eine gute Sack gewesen. Mhm. Wir bleiben jetzt mal zuerst bei unserem VeganerInnen-Beispiel, weil ich das auch nicht schlecht finde. Es hat nämlich eine moralische Komponente. in der Philosophie der Geschichte beschäftigt man sich eben mit der Frage, wie wir Geschichtsschreibung machen sollten, also wie Historie betrieben werden sollte, beziehungsweise was überhaupt für verschiedene Arten von Geschichtsschreibung existieren. Wenn man das auf das Veganismus-Beispiel übertragen würde, würde man die Frage stellen, wenn jetzt in 500 Jahren Historiker zurückschauen auf unsere Tierrechtsbewegung und wir zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, in 100 Jahren einen Bruch haben, wo wir sagen, wir essen gar keine Tiere mehr, würden sie dann einzelne Individuen ausfindig machen und sagen, die haben dieses Movement angetrieben oder vielleicht einzelne Events wie eine Revolution oder Veränderungen im Staat, Gesetze zum Beispiel, wie kamen diese Gesetze zustande? Oder würden sie es vielleicht an ganz kleinen, verschiedenen Identitätsbewegungen festmachen? Was einzelne Menschen gedacht haben, wie einzelne Menschen ihre Freunde beeinflusst haben, vielleicht gleichzeitig noch einen Facebook-Post, der viral ging. Das wäre mega interessant zu sehen, weil hier sieht man schon die unterschiedlichen Tendenzen in der Philosophie der Geschichte, nämlich die einen, die sagen, große Ereignisse brauchen auch große Gründe und die anderen, die sagen, nein, man muss eigentlich einem Kleinen anfangen und so Mikrohistorie betreiben und sich wirklich mal anschauen, was sind denn diese zufälligen Ereignisse, die einfach dazu führen und vielleicht gar nicht so scheinen? Und da sind wir wieder beim Thema von heute. Nehmen wir die überhaupt wahr?
Ja. Es wäre witzig, wenn so in 200 Jahren einfach mal diese Zeit in den Schulklassen gelehrt wird und dann so gesagt wird, ja, Attila Hildmann war einer der Vorreiter der veganen Bewegung. So einfach nur auf Basis von so Google Trends, die dann analysiert werden.
Wie wir jetzt persönlich, die da dabei sind, gewisse Ereignisse wahrnehmen, ist eigentlich nie so, wie das dann in Zukunft wahrgenommen wird, weil es wird ja auch immer aus deren Perspektive wahrgenommen. Das nennt man auch in dieser Theorie einen hermeneutischen Zirkel, nämlich dass man eigentlich vom Einzelnen versucht, aufs Ganze zu schließen. Das macht man ja in der Geschichtswissenschaft auch, dass man einzelne Ereignisse anschaut und das dann in ein größeres Narrativ tut, das erklärt, wie es zum Endereignis gekommen ist. Zum Beispiel jetzt eben, dass plötzlich Fleischessen abgeschafft wird oder verboten wird. Das kann man ja nicht tun, ohne dass man schon Vorwissen hat. Also ohne dass man schon weiß, wie das Ganze circa aussieht, wenn man die einzelnen kleinen Teile analysiert. Und es scheint auf den ersten Blick eigentlich paradox zu sein. Also wir schauen immer von unserer Perspektive aus auf geschichtliche Ereignisse und interpretieren sie auch dementsprechend, so wie wir das Ganze bewerten. Zum Beispiel ist für uns jetzt die Französische Revolution ein Riesenthema. Es ist ein großer Bruch in der Weltgeschichte, aber es könnte auch sein, dass wenn man ein anderes Weltbild hat, das gar kein so wichtiges Ereignis ist und man diese einzelnen Ereignisse, die vorher passieren, als gar nicht so bedeutsam einstuft, wie wir das tun.
Ja, das ist gerade bei diesen extremen Ereignissen auch interessant, weil es gibt ja viele Menschen, die gewisse dramatische Zeiten ganz normal erlebt haben, ganz gewöhnlich. Die waren einfach nicht so im Mittelpunkt der Action. Und wir denken jetzt heute zum Beispiel beim Zweiten Weltkrieg nur an Katastrophen überall auf der Welt. Aber es gab auch viele Orte auf der Welt, wo man da nicht viel von gemerkt hat. Und ja, ich glaube, auch in Europa gab es da einige Orte, die waren vielleicht dann okkupiert oder die haben in Nazi-Deutschland zum Beispiel auch, da haben manche Leute nicht sonderlich viel dann mitbekommen. Oder wenn man jetzt mal über Russland heutzutage denkt, was jetzt gerade in aller Munde ist wegen der Scheinwahlen dort und wo viele Leute offen sagen, das ist eine Diktatur. Es gibt trotzdem heute Leute dort, die da leben und das einfach alles so ein bisschen ignorieren. Und die sagen halt, ja gut, wir wissen, dass die korrupt sind und dass die nicht gut sind fürs Land, aber was soll man machen? Also wir können es auch nicht ändern und die Leute nehmen das dann einfach so hin. Manche Leute, gut, glauben dann vielleicht auch nicht, dass es schlecht ist, aber die leben einfach so ein ganz normales Leben abseits dieser weltgeschichtlichen Spannungen. Da ist es eben die Frage, inwieweit sind wir fähig, unsere Rolle in der Weltgeschichte dann zu erkennen akkurat. Und das geht natürlich auch andersrum, wenn jetzt hypothetisch gesagt mal nichts passieren würde. Also wenn Veganismus vielleicht kein Riesentrend ist in der Menschheitsgeschichte, sondern nur eben so eine Filterblasenerfahrung, wo wir einfach das Gefühl haben, ja, das ist jetzt gerade das Ding, was kommt und die Mehrheit der Menschheit wird bald vegan oder vegetarisch sein. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so und es kommt uns einfach nur so vor, weil wir uns mit vielen Veganerinnen und Veganern umgeben.
Diese Filterblasenphänomene kann man so in so zwei Domänen aufteilen, finde ich. Das eine ist halt wirklich die technologische, die auf sozialen Medien stattfindet, wo das natürlich bewusst oder gezielt so stattfindet. Also du kriegst Werbung, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. Du kriegst aber auch Inhalte, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. Zum Beispiel auf Facebook oder andere Feeds, die gelernt haben, welche Dinge du anklickst, welche Dinge du likest. Und du siehst natürlich immer mehr Dinge, die dich interessieren und in den meisten Fällen wahrscheinlich auch Dinge, die dir gefallen irgendwie. Und dann gibt es natürlich noch die Real-Life-Art der Filterblase, aka Freundeskreis oder soziales Umfeld, wie man in der Psychologie sagt, wo die Familie natürlich noch reinzählt. Da ist es auch so, du umgibst dich natürlich nur mit Menschen, die ähnliche Moralvorstellungen haben wie du. Beziehungsweise es kann natürlich schon sein, dass manche Menschen eine andere Moralvorstellung haben, aber man teilt als Freunde zumindest gewisse Werte und in der Familie, wenn man sich einigermaßen gut mit seiner Familie versteht, aber auch durch die Erziehung, teilt man natürlich gemeinsame Werte. Und auch da, wie du vorher schon gesagt hast, hat man eine Überrepräsentation von einem Ähnlichen, also Dingen oder Eigenschaften, die einem selbst ähnlich sind. Ich weiß nicht, ob das so ein Gefühl ist, das nur ich habe. Du hast es jetzt vorher schon angesprochen. Es gibt natürlich immer wieder Events auf der Welt, die viele Menschen gar nicht mitbekommen. Vor allem, also früher war es vor allem so durch räumliche Distanz. Und ich glaube, auch heute spielt räumliche Distanz noch eine gewisse Rolle. Also für mich fühlt sich der Krieg in der Ukraine natürlich nicht so intensiv an, wie für die Menschen, die dort sind. Beziehungsweise es löst in mir nicht dieselben Gefühle aus. Obwohl ich natürlich rational weiß, dass es schrecklich ist, aber gleichzeitig bin ich natürlich nicht den Veränderungen unterworfen, die diese Menschen durchmachen müssen, leider. Und ich denke, es gibt aber noch eine zweite Komponente, nämlich, dass man eben diese Mikroveränderungen, die einer Revolution oder einem Paradigmenwechsel in der Wissenschaft, das heißt, wenn man plötzlich was ganz Neues rausfindet, mit dem man nicht gerechnet hat, die da stattfinden, ich glaube, auch die sind eigentlich normalerweise unter dem eigenen Radar. Also ich habe jetzt den Eindruck, wir leben nicht in einer besonders bewegten Zeit, rein gefühlsmäßig. Aber das ist natürlich kompletter Schwachsinn, weil sich die Welt viel, viel schneller dreht als noch vor 2000 Jahren zum Beispiel.
Ja, ich glaube, Paradigmenwechsel ist ein gutes Stichwort, weil, was du gesagt hast, dass man etwas rausfindet, mit dem man nicht gerechnet hat, das ist noch nicht alles, was man für einen Paradigmenwechsel braucht, nämlich das, oder der Paradigmenwechsel beschreibt, dass dann eben Sachen systematisch in einer anderen Art und Weise gesehen werden oder auf eine andere Art und Weise gesehen werden und man darauf basierend dann eben auch Fortschritt entwickeln kann. Und es wird natürlich jeden Tag etwas herausgefunden, was man vorher noch nicht wusste. Es gibt immer so ein bisschen inkrementellen Fortschritt in der Wissenschaft jetzt zum Beispiel. Aber da ist eben die Frage, inwieweit, und das könnte für den individuellen Forscher oder die Forscherin natürlich auch weltbewegend sein. Und man denkt dann, ah, jetzt habe ich die Welt verändert. Aber das könnte einfach ein ganz gewöhnliches Maß von Erkenntnisgewinn sein, was nicht eine gesellschaftliche Veränderung an sich hervorbringt. Und da ist eben die Frage, was kann man das erkennen als individuelle Person?
Also meinst du jetzt den Paradigmenwechsel oder den inkrementellen Fortschritt?
Also kann man inkrementellen Fortschritt von Paradigmenwechsel unterscheiden?
Ja, also ich beziehe mich mit Paradigmenwechsel auf die Wissenschaftstheorie von Thomas Kuhn. Und da geht es fundamental darum, also jetzt wirklich heruntergebrochen, dass Wissenschaften eben nicht diesem inkrementellen Wachstum unterstehen. Also man hat zwar das Gefühl, es wird immer wieder Wissen gewonnen, das auf altem Wissen aufbaut, aber es gibt in den meisten Wissenschaften früher oder später eine Weiterentwicklung durch einen Paradigmenwechsel, der fundamental ist. Das heißt, also ein Paradigma ist meistens eine der Grundannahmen einer Wissenschaft. Ein typisches Beispiel ist der Wechsel von Newtonscher Physik, also von Isaac Newton entwickelt, hin zur Quantenphysik. Man musste grundlegend in der Physik neue Annahmen treffen, die die Physik auch verändert haben. Zum Beispiel, man hat auch lange mal gesagt, vor der Entwicklung in der Quantenphysik, also ich glaube vor allem vor Max Planck, dass man eigentlich nicht mehr Physik studieren muss in der Forschung, weil wir alles schon wissen. Und dann haben wir plötzlich bemerkt, dass sich einige Phänomene, wie zum Beispiel sehr lange Strecken im All oder sehr große Massepunkte im All nicht gleich berechnen lassen oder nicht zu genau berechnen lassen. Die Physik von Isaac Newton hat sich gut auf unsere makrophysikalischen Beobachtungen, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn wir irgendwas fallen lassen, vor allem besonders gut war es für fallende Äpfel und dergleichen. Ein kleiner Witz am Rande. Aber auch da hat man gesehen, wir müssen Grundannahmen komplett verändern. Zum Beispiel, dass Raum und Zeit nicht absolut sind. Mhm. Was eigentlich eine der Grundannahmen war.
Ja.
Und das gibt es auch in anderen Wissenschaften. Die Psychologie ist, glaube ich, noch relativ jung dafür. Aber ich würde sagen, der Wechsel zwischen Freud und Jung zur modernen Psychologie könnte auch ein Paradigmenwechsel sein, dass man nämlich sich gelöst hat von dieser Art, über das Unbewusste nachzudenken und so, mhm, von der tiefen Psychologie und jetzt hin zum Empirischen gegangen ist.
Genau, aber das meinte ich ja auch, dass das eben so fundamental anders angegangen wird. Und ich zum Beispiel in meiner persönlichen Forschung habe nicht das Gefühl, dass ich da so einen Paradigmenwechsel hervorbringen könnte, sondern das ist alles Neues, das ist neue Information. Da denke ich manchmal, ja, vielleicht hat das so noch nie jemand erforscht, aber es ist dann auch nichts, was die Welt oder unsere Art und Weise, Psychologie zu machen, verändern wird. Der, ja, vielleicht so ein bisschen Psychedelika könnten so ein bisschen ein Paradigmenwechsel sein in der klinischen Psychologie oder Psychiatrie, denn das stellt so ein bisschen diese Grundannahme auf den Kopf, dass wir einfach so ein Botenstoffungleichgewicht haben im Gehirn, was dann einfach mit einer konstanten Gabe von Medikamenten gelöst werden kann, sondern dass man einfach eine Erfahrung braucht, die einen auf einen, ja, gesünderen Weg bringt, auf dem man dann aus seiner psychischen Krankheit herauskommt.
Ich finde diese Diskussion um Paradigmen spannend in dem Zusammenhang, den wir heute diskutieren. Also können wir so monumentale geschichtliche Veränderungen zum Beispiel wahrnehmen oder die Vorboten dazu? Weil der Paradigmenwechsel definiert sich ja dadurch, dass er inkongruent ist, also nicht zusammenpasst mit einer bestehenden Theorie, und diese Theorie durch dieses neue Paradigma, also durch die neuere Forschung, eigentlich verworfen werden muss oder zumindest teilweise widerlegt wird. Und das weißt du eigentlich. Wenn du jetzt als Forscher was rausfindest, was nicht mit der grundlegenden Theorie von deiner Wissenschaft vereinbar ist, dann entweder verwirfst du das Ergebnis und sagst, ja, das geht nicht. Oder du stellst halt die Theorie in Frage, so wie es zum Beispiel Einstein getan hat. Und du merkst dann eigentlich, dass es sich um einen Paradigmenwechsel handeln muss. Also das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung. Vielleicht würden mir auch Wissenschaftsphilosophen widersprechen, also Wissenschaftstheoretiker. Aber da glaube ich, ist es eindeutiger als bei gesellschaftlichen Phänomenen, wie zum Beispiel bei Veganismus. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Leute vegan leben, aber ich werde irgendwie immer öfter damit konfrontiert.
Ja, das ist auch ein guter Punkt, denn da hatte ich gerade auch eine Idee für ein Beispiel in der Psychologie oder wie wir ja generell das Erleben von Menschen, aber auch von Tieren wahrnehmen. Und damit kommen wir wieder zurück zum Thema Veganismus, dass der technologische Fortschritt uns auch hingebracht hat zu einem Paradigmenwechsel, also zu einem anderen Ansehen oder zu einem anderen Wahrnehmen der Lebensrealität von Menschen und Tieren. Denn ich glaube, früher hat man Menschen und Tiere eher ganz deutlich voneinander getrennt und gesagt, ja, so wie wir Menschen fühlen ja keine Tiere, die sind ja zu dumm dafür oder die können einfach nicht so detailliert wahrnehmen wie wir. Und mit technologischem Fortschritt, zum Beispiel mit Hirnscannern, aber auch, ja, indem man einfach Gehirne seziert und dann analysiert und andere, ja, zellbiologische, molekularbiologische Technologien, die haben uns schon ermöglicht, dann einfach zu einem Erkenntnisstand zu kommen heute, wo wir schwer sagen können, ich glaube, dass ein Schwein was ganz anderes fühlt als ein Mensch, weil wir wissen, dass die Gehirne sich so ähnlich sind, also in struktureller, aber auch in funktioneller Form, dass es sehr schwierig ist zu sagen, ja, ich glaube jetzt, dass Schweine gar keinen Schmerz fühlen zum Beispiel. Und da wird dann auch dieser Paradigmenwechsel im Essverhalten möglich, dass man nämlich sagt, gut, ich möchte jetzt keine Tiere mehr essen, weil es ist eigentlich nicht von der Hand zu weisen, dass die nicht sehr, sehr ähnlich fühlen wie wir.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil das war ja eigentlich schon vor diesen ganzen Hirnscans und den biologischen Grundlagen so, dass Moralphilosophen gesagt haben, die entscheidende Frage ist eigentlich, kann es leiden? Diese Philosophen haben das auch schon bejaht. Ich weiß nicht, ob das schon bei Jeremy Bentham ist, aber sicher bei diesen Vorreitern der Utilitaristen, also John Stuart Mill, hat das bestimmt gesagt. Und einer der ersten oder auch einer dieser bekannteren Tierrechtler der Moderne, Peter Singer, hat auch gefragt, können sie leiden? Und diese Frage müssen wir wohl mit Ja beantworten. Und das, was du sagst, ist trotzdem nicht falsch, weil ich glaube, das hat sich trotzdem dadurch mehr noch in das kollektive Bewusstsein, ein Begriff, den wir heute auch verwenden sollten, eingebrannt. Also was mehrere Menschen denken, die in der gleichen Kultur sind und in der gleichen Gesellschaft leben. Übrigens auch noch zu Zeitgeist, du hast es vorher schon verwendet, ein Wort, das ich gar nicht mag, weil das so seltsam in Englischen auch verwendet wird, weil es anscheinend eine gute Übersetzung gibt. Time Ghost oder Time Spirit.
Time Spirit. Ja, es ist einfach eines dieser schönen random deutschen Wörter in der englischen Sprache.
Ja, was bedeutet denn eigentlich Zeitgeist? Das lässt sich eigentlich in der Art und Weise definieren, dass es beschreibt, wie die Menschen zu einer bestimmten Zeit im Sinne eines Zeitalters, also im Sinne einer Gesellschaft und einer, sagen wir mal, Dekade oder auch willkürlich bestimmten Zeit, denken, fühlen und sich entsprechend ihres Denken und Fühlens verhalten. Also es ist auch sehr psychologisch eigentlich. Aber es geht vor allem darum, was ist die vorherrschende Meinung oder das vorherrschende Bewusstsein einer bestimmten Kultur oder Gesellschaft in einer direkten Zeitspanne. Ich meine, das, was du gesagt hast mit den Hirnscannern, hat bestimmt den Zeitgeist beeinflusst, obwohl es eigentlich rationale Argumente schon zuhauf gab. Also man hat vorher schon gesagt, ja, ich sehe doch, dass ein Schwein Schmerzen empfindet oder eine Kuh zum Beispiel. Also hat sich das moralisch, rein moralphilosophisch zumindest, schon erledigt. Aber natürlich muss man halt auch die Menschen überzeugen und solche Argumente, wie du vorgebracht hast, sind natürlich hilfreich, wenn man sagt, es nimmt gleich wahr wie wir. Es hat ähnliche soziale Strukturen wie wir. Wir leiden, wir empfinden Schmerzen. Tiere sind keine Maschinen. Mhm. Flashback zur sind Katzen-Maschinen-Folge.
Ja, genau. Und da ist es halt schwierig dann, oder da denke ich persönlich, ist es schon schwierig zu sehen, wann jetzt die großen gesellschaftlichen Veränderungen passieren und wann nicht. Und da braucht man vielleicht die quantitative Wissenschaft, also groß angelegte Studien, um da schlauer zu werden, weil es ist eben nicht so einfach, weil wenn du selbst in der Wissenschaft arbeitest zum Beispiel, dann kommt dir das, was du jeden Tag tust, ganz normal vor und alltäglich und du denkst dann, ja gut, die Person hat jetzt gerade diese Studie gemacht und dann basiere ich darauf meine Studie und dann kann es einfach sein, dass deine Studie gerade die ist, die den Nerv der Zeit trifft und dann eben ultra populär wird und dann so als der, ja,
Kristallisationspunkt dient.
Genau, der Kristallisationspunkt dient, wo dann plötzlich alle sagen, ja, jetzt ist es bekannt oder so. Und andersherum kann es natürlich auch sein, dass du da denkst, dass da etwas passiert, aber es passiert gar nicht. Als du mit den Zeitgeist so ein bisschen definiert hattest und von Dekaden geredet hast, dachte ich auch an Generationen und diesen ewigen Generationenkonflikt.
Das war auch das Wort, das ich gesucht habe, ehrlich gesagt.
Genau. Und von wegen Boomer versus Generation X versus Generation Z und so weiter, wie wir alle unterschiedlich sind, wo wir auch mal, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Folge es war, aber in einer vergangenen Folge mal geredet haben darüber, wie das einfach nur so Erscheinungen sind und eigentlich damit erklärbar sind, dass die Menschen alle unterschiedlich alt sind und Menschen in einem unterschiedlichen Alter dann auch unterschiedlich denken. Zum Beispiel werden Menschen sind jung, eher progressiv, eher liberal und werden dann eher konservativer mit dem Alter im Durchschnitt. Und wie willst du das sehen, ob das wirklich eine Veränderung der Gesellschaft ist über Zeit, ob die Generationen da wirklich dran schuld sind oder ob es einfach das Alter der Menschen ist, was heute einen Unterschied zwischen diesen Altersgruppen oder zwischen diesen Generationen macht?
Ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, dass Menschen, die älter werden, auch konservativer werden mit dem Alter. Es gab auch mal so Studien, die gezeigt haben, dass es nicht mehr der Fall ist oder dass es eigentlich relativ konstant bleibt über das Leben. Und das spricht genau das an, was du gerade besprochen hast. Man muss dann halt das gesellschaftliche verändern oder die gesellschaftliche Bewegung dazu relativieren und sagen, ja, die Gesellschaft wird vielleicht immer liberaler, aber die Menschen wählen eigentlich relativ konstant ihren Wertvorstellungen entsprechend. Und es kann natürlich sein, dass deine Wertvorstellungen vor 20 Jahren relativ liberal waren und es heute natürlich nicht mehr sind.
Ja, ich habe jetzt auch neulich ein paar Medienberichte gelesen, wo dann wieder so stand, ja, Generation Z ist plötzlich wieder konservativer und da gibt es viele, die die AfD wählen in Deutschland zum Beispiel. Und wo ich dann auch denke, ja, vielleicht ist das einfach auch nur so eine Reaktion auf vorherige Berichte, wo dann die Generation Z als ultra progressiv oder ultra liberal dargestellt wurde und dann wieder Gegenbeispiele dafür gefunden werden und das einfach so ein Teil eines ganz natürlichen politischen Zyklus ist oder medialen Zyklus, wo man dann einfach über solche Themen immer wieder redet und es geht mal ein bisschen in die konservative Richtung, dann mal wieder ein bisschen in die progressive Richtung. Und ja, da ist dann wirklich die Frage, wird die Gesellschaft wirklich konservativer oder progressiver oder sind das dann nur kurzzeitige Erscheinungen?
Die gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich auf die Meinungen und das Empfinden von Menschen beziehen oder auch auf deren intellektuelles Denken, also da sind wir wieder ähnlich beim Zeitgeist, was für Auffassungen das man hat, was für Dinge, die man für wichtig erachtet, das spiegelt auch sehr gut den Weltgeistbegriff von Hegel wider. Von da kommt auch dieser Zeitgeistbegriff, bin ich mir ziemlich sicher. Hegel hat auch so eine sehr ausgeklügelte Philosophie der Geschichte, die ich eigentlich sehr gut finde. Und ich frage dich jetzt, was deine Meinung dazu ist. Für Hegel gibt es einen direkten Zusammenhang von objektiver oder gegenständlicher Geschichte, also was halt mit der Welt passiert, und dem individuellen Bewusstsein. Also er behauptet in der Phänomenologie des Geistes zum Beispiel, dass der geschichtliche Prozess sich eigentlich immer weiterentwickelt auf ein Ziel zu, das er als die Freiheit, die menschliche Freiheit definiert. Also er geht dann auf verschiedene Punkte ein, er sagt zum Beispiel, 500 vor Christus war der erste Schritt zur Freiheit der Menschen. Die Freiheit der Polis, also von dem Stadtstaat in Griechenland, in der man eigentlich nicht persönlich frei war, sondern mehr als öffentliches Gut frei war, also als Demokratie. Ich meine, es gab sehr, sehr viele unfreie Menschen dort, zum Beispiel Sklaven oder Menschen, die nicht aus der Stadt waren, also die fremde Bürger waren. Ich glaube, die heißen Metöken, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall ist das die erste Entwicklung zur Freiheit. Die zweite ist dann das Bürgertum der Römischen Republik, wo zum Beispiel die Familie schon viel wichtiger war. Man war eigentlich frei als wohlhabende Familie und konnte sein eigenes Ding machen. Man hatte mehr Privatleben. Und dann kommen wir zur individuellen Freiheit der Reformation, also der evangelischen Reformation, wo die individuelle Freiheit sehr im Vordergrund steht. Und er sagt, wir entwickeln uns geschichtlich auf ein Ziel der absoluten menschlichen Freiheit, also des absoluten Bewusstseins, wie er das nennt, so dass die Geschichte sich selbst begreift. Also, dass wir als Menschen zurückschauen und verstehen, was denn eigentlich die Grundstruktur der Weltentwicklung ist. Und ich möchte dich eigentlich fragen, was hältst du von so einem zielgerichteten Geschichtsverständnis? Also ich meine, wir haben jetzt in der Moderne eher das Gefühl, es passiert alles mega zufällig und wir wiederholen unsere Fehler die ganze Zeit.
Ja, ich glaube da nicht wirklich dran. Es kommt mir einfach zu einfach vor, dass man sagen könnte, es gibt dann irgendwann so einen Endpunkt, der ein bisschen utopisch scheint für mich. Ich glaube eher, dass sich Sachen schon verändern und vielleicht auch besser werden und es relativ mehr Freiheit gibt, aber es gibt auch immer wieder Entwicklungen zurück und man hat immer irgendwie mit den Einschränkungen seiner Umwelt zu kämpfen und es kann eben sein, dass man auf dem Papier freier geworden ist in den letzten Jahren, aber jetzt durch den Klimawandel wieder weniger frei wird, weil man eben von der Umwelt dann neue Grenzen auferlegt bekommt und damit dann erstmal kämpfen muss. Und ja, so finde ich das ein bisschen schwierig, das zu glauben.
Das ist ein mega guter Punkt. Ich habe mir das auch überlegt. Also für Hegel ist das Ziel der rationale bürokratische Staat, den Napoleon ja aufbauen wollte, quasi mit seiner Eroberung von Europa. Mhm. Also so hat er das gesehen. Es war auch, ist auch eine spannende Überlegung, dass so zu diesen Kriegen durch Napoleon so ein auch Zeitgeist umging, in dem Menschen eigentlich fasziniert waren von Napoleon, selbst wenn sie auf der anderen Seite vom Krieg gestanden sind. Also es gab auch Preußen und Russen, die immer wieder literarisch zum Beispiel erwähnt haben, dass Napoleon doch eigentlich schon ein krasser Dude ist. Mhm. Obwohl die eigentlich nachher noch gegen ihn kämpfen mussten. Wie auch immer, den Klimawandel anzusprechen ist natürlich richtig. Aber zum Beispiel auch die Freiheit, die wir durch Materialismus gewonnen haben oder durch Kapitalismus gewonnen haben, ist nicht unbedingt vergleichbar mit der Freiheit, die Hegel meint. Mhm. Und statt dem rationalen bürokratischen Staat beschäftigen wir uns vielmehr damit, wie können wir irgendwie unsere persönliche Freiheit halten und nicht in Konflikt geraten mit der Entwicklung des Klimas zum Beispiel. Und da hast du natürlich absolut recht. Trotzdem hat Hegel natürlich einen Trick gemacht da, weil er gesagt hat, wir checken das erst am Ende. Und wenn du es natürlich weiterziehen willst, kannst du sagen, ja, dann ist das halt noch nicht das Ende.
Ja, genau. Aber ich denke, in einer ressourcenbegrenzten Welt ist es schon eher unwahrscheinlich, dass man dann irgendwann an diesem Punkt ankommt. Also irgendwo muss es dann eigentlich wieder bergunter gehen.
Ja, es ist auch sehr auf die kontinentale Welt von damals bezogen, also auf Westeuropa. Mhm. Er hatte natürlich keine Kenntnisse, was in Indien und China abgeht. Ich glaube, er hat versucht, das so ein bisschen einzubinden. Er hat sie, glaube ich, als so stagnierende Staaten beschrieben, was ja heute auch überhaupt nicht mehr der Fall ist. Im Gegenteil, es handelt sich um rasant wachsende Industrien. Ich spreche das nur an, weil ich damit sagen wollte, hat Geschichte eine Richtung oder zumindest haben gewisse geschichtliche Abschnitte eine Richtung, weil das ist doch auch eine Voraussetzung dazu, dass man überhaupt erkennt, was als nächstes kommen könnte. Man muss doch eigentlich rational voraussetzen, werfe ich jetzt mal provokativ in die Runde, dass es auch irgendeiner sinnvollen Struktur folgt.
Hegel wusste damals eben noch nicht, für ihn schienen wahrscheinlich die Ressourcen der Welt unerschöpflich. Und das ist natürlich heute schon eine ganz andere Perspektive in unserem heutigen Zeitgeist. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Welt morgen untergehen wird. Und ich glaube, da haben wir sicherlich noch einige Jahrhunderte oder Jahrtausende als Menschheit vor uns. Aber es ist dann schon so, dass man heute ganz anders darüber nachdenkt, wie sich die Geschichte so weiterentwickeln kann auf unserer Erde. Und ich meine, gut, es gab auch schon vorher die Idee in so Science-Fiction-Arbeiten, dass man eben dann irgendwann die Erde verlassen muss und auf einen anderen Planeten übersiedelt.
Allerdings, was ich, wenn ich jetzt von Hegel ausgehen würde, sagen könnte, wäre, dass er diese Aufsummierung der individuellen Freiheit und des kollektiven Bewusstseins, also des Weltgeistes, zum absoluten Bewusstsein hin als Selbstbewusstsein verstanden hat. Also, dass sich die Geschichte selbst begreift in Form von den Menschen. Und vielleicht würde er auch argumentieren, dass wir gerade, wenn wir dieses Problem zum Beispiel lösen würden, mit dem Klimawandel, mit diesen Ressourcen, auf eine neue Stufe von Freiheit kommen würden, nämlich, dass wir begreifen, wie wir zur Erde gehören, wie wir als globalisierte Welt zusammenleben müssen. Und ich meine, das würde tatsächlich voraussetzen, dass wir ein enorm sensibles Selbstbewusstsein entwickeln würden.
Mhm. Aber das ist ja eigentlich schon der Fall, oder? Ich meine, wir sind ja schon imstande, Sachen zu verstehen und zu verstehen, dass wir eben so jetzt gerade das Zünglein an der Waage sind vielleicht oder dass wir auf jeden Fall gerade einen wichtigen Einfluss auf die Geschichte der Welt haben oder zumindest auf die Geschichte der Menschheit auf dieser Welt.
Ohne Umsetzung hilft alles Verstehen, in Anführungszeichen, nichts. Ich glaube, man könnte auch gut dagegen argumentieren, dass es sich nicht um ein Verstehen, ein wirkliches Verstehen handelt, wenn man es da nicht auch tut und rational handelt. Verstehst du, was ich meine?
Kannst du nicht, wenn du nihilistisch bist, auch einfach trotz des Verstehens eines Problems es ignorieren in selbstzerstörerischer Tendenz?
Das ist ein guter Punkt. Jetzt komme ich wieder mit Aristoteles. Heilige Scheiße, das muss man piepen. Das ist eine der Grundvoraussetzungen bei Aristoteles in seiner Moralphilosophie, dass er sagt, eigentlich hängt Verstehen und moralisch richtig Handeln zusammen. Und der gute Mensch, der richtig handelt, ist auch der, der tatsächlich versteht. Und die Menschen, die eben moralisch schlecht handeln, die verstehen nicht komplett. Also die haben eigentlich nicht verstanden, was sie tun. Zum Beispiel welchen Schaden, das sie eigentlich anrichten, was für Verantwortung sie gegenüber anderen Menschen haben.
Ich würde dem nicht unbedingt zustimmen, aber das ist schon ein schöner Gedanke, denn beim Veganismus oder Vegetarismus, da sieht man das genau, dass Menschen mit dem Verstehen der Gefühlslage von Tieren auch häufig dann vegetarisch oder vegan werden, weil sie sagen, sie wollen das Tierleid beenden. Ich meine, es gibt natürlich auch sehr viele andere Motivationen für eine vegetarische oder vegane Ernährung, zum Beispiel die Gesundheit oder auch das Klima, also unser eigenes Wohlbefinden als Menschheit. Aber es gibt auch viele Menschen, die eben den Tieren zuliebe und eben aus Mitgefühl dann vegetarisch oder vegan werden. Und um jetzt mal ein bisschen zurückzukommen auf unsere Hauptfrage der Folge, nämlich ob das eine Filterblasenerscheinung ist oder ob es wirklich eine gesellschaftliche Veränderung ist, die vor sich geht, da können wir als empirische Wissenschaftler natürlich relativ leicht eigentlich.
Also du.
Genau, ich. Da können wir dann natürlich relativ leicht zu einer Antwort kommen. Nämlich wir können dann sagen, gut, das kann man erforschen mit Studien, die Menschen befragen oder die möglichst gut die Befindlichkeiten der Menschen analysieren und dann eben schauen, ist das über die Jahre mehr geworden oder weniger oder gleich geblieben. Da gibt es einige Zahlen. Es gibt zum Beispiel Google Trends Daten, die analysiert worden sind und die haben gezeigt, dass es eine weltweite Steigerung im Interesse an Veganismus von 2004 bis 2022 gab. Gibt es dann so besonders heiße Regionen wie zum Beispiel Israel, Australien, das Vereinigte Königreich, Österreich und Neuseeland anscheinend, wo das besonders gewachsen ist, aber es ist ein weltweiter Trend. Es gibt eine Studie aus 2022 aus der Dating-App OkCupid.
Die Flashback Online-Dating-Folge.
Genau. Die hat gefunden, dass 90% seiner User sich um den Planeten kümmern und besonders um den Klimawandel und das dann auch in ihren Dating-Entscheidungen zu einem bestimmenden Faktor machen.
Also dass man quasi im Profil angibt, ob man jemand sucht, der sich auch vegan ernährt beispielsweise. Genau.
Und das habe ich persönlich auch schon gesehen, so auf Dating-Apps, dass man dann so sieht, vegetarisch oder vegan, dass die Leute das als Selbstbeschreibung verwenden.
Aber liegt das nicht auch an sozialer Erwünschtheit? Aber das wäre eigentlich auch ein Zeichen dafür. Also ich meine, umso mehr Leute denken, das ist sozial erwünscht, desto eher haben sie auch das Gefühl, es ist ein Trend, der anhält.
Genau. Ja, im Vereinigten Königreich, da gab es Daten, die gezeigt haben, dass Menschen, die sich als Veganer identifizieren, 2016 um 360% gestiegen waren, verglichen mit der Dekade davor, also mit 2006. Und das war allerdings Forschung, die von der Vegan Society in Auftrag gegeben worden ist. Also, ja, vielleicht hatten die da ein gewisses Interesse. Aber es gibt da schon verschiedene Quellen und gibt es Studien aus verschiedenen Ländern, die eben generell gefunden haben, dass es schon eine starke Steigerung des Veganismus gibt. Also sowas wie 2,5 mal bis 4 mal so viel in Kanada zum Beispiel oder in Portugal. Und das sind dann schon Zahlen, wenn man da Intervalle nimmt, die lang genug dauern, also zum Beispiel 10 Jahre, da kann man dann schon mal anfangen zu sagen, okay, vielleicht gibt es da wirklich so einen Trend. Und vielleicht entwickelt man sich da wirklich in eine gewisse Richtung.
Das ist spannend. Ich meine, die Veganismusbewegung ist auch zum Teil eine Identitätsfrage. Und ich finde das auch gar nicht schlecht. Das wird immer so dargestellt, als wäre das was Schlechtes, wenn man seine Essensentscheidungen zu seiner Identität macht. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man sich dadurch definiert, sondern es ist einfach ein Teil von den persönlichen Entscheidungen ist, die man halt trifft. Ich meine, die andere Frage ist, was heißt Identität überhaupt oder Persönlichkeit? Aber kollektives Gedächtnis und Identität sind immer vermischt. Das sagt man eigentlich häufig in dieser Philosophie der Geschichte. Und Mythen durch Individuen oder Gruppen, die ein Interesse daran haben, dass das kollektive Gedächtnis so geformt wird, die werden auch mit reingebracht. Zum Beispiel Firmen, die veganes Essen herstellen. Ein anderes Beispiel ist, es nichts mit Veganismus zu tun hat, ist Propaganda. Also es wird Identität geformt und das geht dann auch ins kollektive Gedächtnis über, weil man das so möchte. Und das kann aber auch von selbst passieren. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wenn man das spürt im kollektiven Gedächtnis, dass da was da ist, dass es viele Menschen mit dieser Identität dahinter gibt, die sich sehr mit diesem Zeitgeist, um das Wort nochmal zu erwähnen, identifizieren.
Es gibt da auch so selbstverstärkende Dynamiken, nämlich du meintest, du hast jetzt gerade vom kollektiven Bewusstsein, aber auch von Identität geredet und es gibt auch Berichte, dass eben vegane Sportler zum Beispiel und Sportlerinnen einen Einfluss haben auf Menschen, dass sie mit ihrer Vorbildfunktion dann Menschen dazu bewegen, vegan oder vegetarisch zu werden. Und das kann natürlich über so soziale Dynamiken dann auch eine Änderung im Bewusstsein auslösen, dass Menschen dann erst anfangen, eben Mitgefühl für Tiere zu entwickeln, weil sie sehen oder jemand, mit dem ich mich gerne vergleichen würde oder dem ich gerne sehr ähnlich wäre, der sagt eben, dass Tiere auch Schmerz fühlen und deswegen sollten wir sie besser behandeln. Deswegen fange ich jetzt auch an, so zu denken. Es kann natürlich auch umgekehrt sein, dass man diese Veränderung im Bewusstsein zuerst hat, zuerst Mitgefühl mit Tieren hat und dann eben einen Einfluss auf andere ausübt. Aber das kann sich eben auch verstärken. Und je mehr Menschen vegetarisch oder vegan sind aus moralischer Überzeugung, desto wahrscheinlicher ist es dann auch, dass es dann so soziale Einflüsse gibt, die das dann noch ein bisschen weiterbringen.
Genau, wenn so ein allgemeines oder abstraktes Bild von dieser Identität ins kollektive Gedächtnis oder kollektive Bewusstsein übergeht, dann fällt es Menschen auch einfacher, sich damit zu identifizieren.
Weißt du, was so eine Idee ist, wie wir das im täglichen Sprachgebrauch nennen? Ein Meme.
Das ist ja tatsächlich so, dass sich auch solche Ideen und Identitäten auch über Memes und mit der Identifizierung über Humor zum Beispiel verbreiten. Aber was ich jetzt trotzdem fragen muss, als kritischer Host von diesem Podcast, das beantwortet eigentlich nicht unsere Sack. Also die empirischen Daten waren jetzt auf jeden Fall wichtig, um dieses Beispiel mit dem Veganismus zu beantworten. Aber die Frage ist ja eigentlich, kriegen wir das mit, wenn sich die Gesellschaft verändert über unsere eigene individuelle Erfahrung? Im Veganismus bin ich mir ziemlich sicher, dass wir eigentlich jetzt gerade so eine Veränderung erlebt haben in den letzten 10 Jahren zumindest. Die Frage, die man sich halt auch stellen muss oder die sich mir automatisch stellt, brauchen wichtige Events immer große Ursachen und Drama? Weil es ist oft so, dass wir dann geschichtlich ein Narrativ bilden. Das ist auch das Ziel von Geschichtsschreibung auf eine Art, dass man sagt, es gibt verschiedene Punkte und die haben kohärent zusammengewirkt, um das, was ich beschreiben will, also das Phänomen wie die Französische Revolution oder den Fall vom Weströmischen Reich, ausgelöst haben. Unsere Sack war ja sowas wie, ist Veganismus ein Bubble-Phänomen, beziehungsweise gibt es außerhalb meiner Bubble auch immer mehr Veganer? Also stimmt das, was ich persönlich erlebe, mit dem Weltgeschehen überein? Und ich glaube, ich würde das mit einem anderen Beispiel beantworten, nämlich brauchen wichtige Events immer dieses Drama, das man mitkriegen muss? Und ich glaube, viele Philosophen aus der Philosophie der Geschichte würden das verneinen. Also zum Beispiel Weströmisches Reich ist 476 nach Christus, war es aus damit. Es gibt diesen Spruch 476 und mit Rom war es Ex oder Roma Ex.
753, Rom schlüpft aus dem Ei.
Ich hasse diesen Spruch, weil es ergibt keinen Sinn. Du kannst gar nicht, du kannst jegliche Zahl mit 6 beenden. Scheißegal. Aber auf jeden Fall ist ja die Frage, ist das Narrativ richtig, dass es die kühne Entscheidung von irgendwelchen germanischen oder heidnischen Stämmen war, über den Rhein zu gehen, zum Beispiel von irgendwelchen Barbaren? Oder war es dieser, ich glaube, germanisch-römische General, der den letzten römischen Kaiser gestürzt hat? Ist es dieses Narrativ? Ich glaube, plausibler ist immer weniger Drama, nämlich dass es einfach ganz viele unterschiedliche Bewegungen waren, die Menschen damals nicht als zusammenhängend wahrgenommen haben. Sehr viele Menschen sind ins Römische Reich geflüchtet, vor den Hunnen zum Beispiel, haben damit die Administration überlastet. Es war sowieso administratives Chaos im britischen Römischen Reich zum Beispiel. Also sie haben schlechte Leute eingesetzt. Gleichzeitig kamen eben diese Barbaren über den Rhein und die Christianisierung hat vielleicht auch noch eine Rolle gespielt. Und die Menschen damals haben das ziemlich sicher nicht mit der Tendenz in Einklang gebracht, dass das Weströmische Reich bald sein Ende erreichen wird. Ich glaube, sehr oft passieren große Umschwünge ohne Drama. Und wenn es kein Drama gibt, werden wir das individuell auch nicht wirklich mitkriegen.
Ja, ich denke natürlich als Psychologe eher aus so einer Individualperspektive darüber nach. Für mich ist dann so ein bisschen die kognitive Entwicklung wichtig, was man als Mensch so für Fähigkeiten sich erarbeitet im Leben, ob man so Selbstreflexionsfähigkeiten hat. Man muss natürlich verstehen, dass man selbst auch falsche Einschätzungen treffen kann und Selbstreflexion oder Metakognition, also Gedanken über die eigenen Gedanken, können da helfen. Es gibt da viele so kognitive Verzerrungen oder ja eben psychologische Phänomene, wie Menschen Sachen systematisch inakkurat einschätzen, die auch hier dann eine Rolle spielen können. Deswegen ist für mich wichtig, dass man als Person einfach in der Lage ist, auch genau da zu abstrahieren bei diesem Drama, was du angesprochen hast, dass man eben merkt, nicht alles, was hart auf einen wirkt, was so eine starke emotionale Reaktion hervorruft, ist dann auch unbedingt bewegend oder bedeutend für die Weltgeschichte, sondern da kann man manchmal Sachen nur sehr schwer sehen oder es sind sehr banale, langweilige Dinge, die da passieren in der Welt. Zum Beispiel, dass irgendwie der Mehlpreis 10% teurer wird und dann eine Revolution oder einen Krieg verursacht. So wirtschaftliche Entwicklungen können das sein. Das ist häufig so gewesen, dass Rezessionen oder Wirtschaftskrisen dann zu größeren Veränderungen geführt haben oder auch zu Innovation zum Beispiel. Und das sind dann nicht immer die Dinge, die einen dann so fassungslos da stehen lassen und denken, dass nur, wow, das ist extrem, das ist ja ein weltbewegendes Event.
Vielleicht werden ja in 500 Jahren diese Anthropologen aus dem All, die ich erwähnt habe, die sich fragen, wie das denn zustande gekommen ist, dass wir plötzlich kein Fleisch mehr gegessen haben oder Fleischessen verboten haben, SAQ hören und denken, ah, ein paar haben doch drüber nachgedacht. Und es war nicht nur individuell. Vielleicht hätten wir viel mehr Drama machen sollen jetzt hier im Podcast, dann hätten wir diese ganze geschichtsphilosophische Debatte erledigt.
Vielleicht werden diese Anthropologen dann in ein paar hundert Jahren sagen, das war ja der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Da sind sie dann explodiert und haben sehr, sehr viele Bewertungen auf den Podcast-Portalen bekommen, worüber wir uns natürlich immer freuen. Oder Feedback in anderer Form. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr vielleicht auch einem Freund oder einer Freundin das weiterempfehlen könnt.
Dann danke ich vielmals für die Aufnahme und für ein sehr spannendes Thema, das ich überhaupt nicht so kannte aus der Psychologie.
Es war jetzt auch ein bisschen philosophischer angehaucht, finde ich, aber ich fand, es war eine sehr schöne Kombination wieder.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder zur nächsten Folge und hoffentlich hört ihr uns auch, liebe Hörerinnen. Bis dann. Tschüss.
Ciao und vielen Dank.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Adrian isst das Eis aus seinem Drink. Mhm. Willst du uns mehr über den Drink erzählen?
Es ist ein Chilcano, ein peruanischer Cocktail mit Pisco, einem peruanischen Schnaps und Limettensaft und Ginger Ale und Eis. Ja. Ist sehr erfrischend, oder?
Ich mag es sehr gerne. Ich bin erstaunt, was man alles mit Pisco machen kann. Mhm. Und unsere HörerInnen, die uns erst jetzt hören, denken wahrscheinlich seit den letzten 4 Folgen, du bist so halb Peruaner oder so.
Mhm. Genau.
Aber dabei hast du einfach die Kultur adaptiert.
Ich passe mich an, ich bin ein Chamäleon.
Okay.